Einen wunderschönen guten Morgen. Moin, Lukas. Freut mich, dich zu sehen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit hier heute nimmst, bei uns vorbeizuschauen. Einer der ersten Interviewgäste. Ich glaube, es sind jetzt fast 2 Jahre, dass wir uns kennen. Ich glaube, wir haben uns damals über die WHU, wenn mich nicht alles täuscht, auf der Idealab 2021. Ich glaube, ich habe dir da
Ja.
geschrieben bei LinkedIn oder irgendwie habe ich da dein Profil irgendwo gefunden. Du warst damals einer der wenigen WHUler, die ich kannte, die schon damals im Bereich Product unterwegs waren. Ich glaube, damals warst du noch bei Gorillas, als die ja so
Genau.
richtig durch die Decke gegangen sind, ne? 2021. Schön, dass du da bist. Wir werden heute darüber sprechen, wie du deine Company Sonic, ein Product Studio, aufgebaut hast in Berlin, was mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut läuft. Freuen wir uns total, mehr darüber zu hören. Aber erzähl erstmal, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wie ist die Lage bei dir?
Alles super hier. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen. Genau, ich bin gerade in Cape Town, so ein bisschen dem Berliner Winter geflüchtet. Von daher ist es echt ganz cool hier. Auch ist mein erstes Mal in Cape Town. Und genau, bin noch so ein bisschen am Balancieren mit der Arbeit und dem Vergnügen jetzt hier in Cape Town. Aber genau, läuft alles sehr
Schön.
gut.
Schön. Lass uns doch mal ein bisschen anfangen. Erzähl mal ein bisschen ein paar Sätze über dich. Was hast du für einen Hintergrund? Wo kommst du her? Und dann vielleicht auch so ein bisschen daraus ableiten, wie das zu Sonic gekommen ist. Was hast du davor gemacht? Ich glaube, du warst in verschiedenen Startups unterwegs. Im Bereich Product habe ich gerade schon angeschnitten.
Ja.
Hast, glaube ich, auch in der BHU studiert. Gib uns doch mal so einen kleinen Abriss, wo du herkommst.
Ja, voll gern. Genau, lustigerweise bin ich tatsächlich auch aufgewachsen in Fallen, ja? Also direkt da, wo die WHU auch located ist. Das heißt, das ist immer so ein kleiner Icebreaker, wenn man mit Leuten von der WHU spricht. Genau, aufgewachsen dort, recht früh auch in so eine technische Domain abgedriftet, irgendwie erste Webseiten gebaut und irgendwie an lokale Unternehmen verkauft.
Geil.
Gemerkt, dass das mir hier sehr viel Spaß macht. Und habe dann aber halt gemerkt in diesem Prozess, okay, eigentlich ist das quasi das Verkaufen dieser Webseiten halt eher Sales als das Bauen der Webseiten. Und habe mir dann gedacht, gut, es wäre ja irgendwie smart, dann auch noch so ein Business School, ja, Track mitzunehmen, weil das damals so ein bisschen meine, ja, Assoziation war, dass man sagt, gut, da lernt man mit Sicherheit, wie man dann irgendwas verkaufen kann. War dann teilweise auch so. Aber mit der Entscheidung, dann zur WHU zu gehen, hat sich natürlich auch quasi Entrepreneurship-seitig nochmal das Netzwerk deutlich vergrößert und auch irgendwie die Vorbilder, sag ich mal, sehr, ja, erweitert, die man dann kannte und auch gesehen hat, dass die Leute, die diese Unternehmen aufgebaut haben, halt denselben, in Anführungszeichen, Werdegang gemacht haben als man
Ja,
selber. Und das fand
total.
ich extrem inspirierend. Und über die Praktika während der WHU so ein bisschen den ersten, sag ich mal, Startup geschnuppert. Ersten Founder Associate gemacht bei so einem Health Tech Startup. Dort auch schon, sag ich mal, viel mit Agenturen gearbeitet, was dann auch später noch ein bisschen relevant wird.
Okay.
Habe aber da auch gemerkt, dass vor allem diese reine businessseitige Arbeit mir nicht so viel Spaß macht, sondern dass dieser Bezug zum Produkt und zu Tech schon was ist, was mich sehr begeistert, was ich mir auch längerfristig für meine Arbeit wünschen würde. Und genau danach, ich hatte Patrick, also er ist einen von meinen Mitgründern, schon relativ früh kennengelernt, ich glaube im ersten Jahr von der WHU. Hatte dann gesehen, dass er bei Gorillas angefangen hat, im Produktteam. Hatte ihn dann einfach geschrieben und er meinte so, gut, wir brauchen eigentlich alle Leute, die wir kriegen können. Lass uns mal sprechen.
Wann
Und
war
genau, dann bin
das? Welcher
ich,
Zeitraum ungefähr?
das war Februar 2021 dann.
Also ganz, ganz, ganz früh als Gorilla auch noch. Okay, nice.
Und genau, dann bin ich dort dem Produktteam gejoint und habe das tatsächlich auch, ja, Fulltime quasi noch neben dem Studium weitergemacht, weil ich halt wirklich gesagt habe, hey, das ist eine riesen Learning Opportunity für mich. Ist jetzt gegen die WU, aber wahrscheinlich sogar noch stärker als ein Studium und habe das dann quasi so versucht, so gut es geht zu balancieren, dass ich das noch so lange mitnehmen konnte, wie es geht. Habe dort dann vor allem auf der Supply Chain und Logistikseite und auf der Warehouse-Seite halt extrem viele interne Produkte geleitet und dann später hinaus so, ich glaube, es war dann so gegen April 2022 noch ein Projekt gehabt in der quasi Promotion Engine von der App, also auch eher so consumerseitig, was auch nochmal extrem spannend war für mich mitzunehmen. Dann haben wir uns entschlossen, Sonic zu gründen. Genau.
Vielleicht nochmal
Okay,
ganz
cool.
kurz
Was war?
für die Zuhörer, aber das hat mich jetzt interessiert bei der Story. Also super spannend, hast ja schon einiges gesehen. Wann ist für dich klar geworden, dass du was gründen möchtest? Also gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich habe eigentlich genau dasselbe drauf wie die anderen, oder was war sozusagen der springende Punkt bei dir?
Ich glaube, generell hab ich halt immer so ein bisschen, manchmal gut, manchmal schlecht, so dieses Gefühl, dass ich halt sehr viele Sachen sehe, die man improven könnte und die ich anders machen würde. Ich glaube, das ist halt eine Sache, die wahrscheinlich viele von Unternehmern irgendwie gemeinsam haben, dass man eben diesen Drang zur Veränderung irgendwie mit sich bringt. Das ist mir halt oftmals aufgefallen in den Rollen, wo ich vorher drin war, dass es nicht so richtig funktioniert hat, wie ich mir das selber vorgestellt habe. Und das hat mich immer ein bisschen frustriert, dass dann quasi dieser Workstream oder das Produkt so ein bisschen hinter dem Potenzial zurückgeblieben ist. Und ich glaube, das ist halt eine sehr coole Möglichkeit, da mehr noch Ownership und mehr Kontrolle irgendwie drüber zu bekommen. Und genau das hat mich so ein bisschen in die Richtung gepusht, genau.
Aber ich sag mal, das war jetzt der Schnelldurchlauf. Uni, Studium, du hast Bock auf Webseiten gehabt, immer Bock auf Tech. Bist jetzt aber eher BWLer, sag ich mal, vom Background, von der Ausbildung. Bist dann über Umwege und Kumpel bei Gorillas gelandet, ne? Ich glaube auch zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt, da haben wir uns auch kennengelernt. Und dann auf einmal war Sonic da. Aber da ist ja noch was dazwischen, ne? Da ist ja noch bestimmt noch was da passiert. War Sonic eure, ne? Also für alle, die es noch nicht wissen, oder vielleicht für die neu dabei sind, für die ZuhörerInnen, Sonic ist ein Product Studio. Ganz einfach kannst du mich auch gleich gerne unterbrechen. Ja. Du bist ein Startup-Gründer, du bist ein Enterprise, du bist eine Firma und du brauchst ein Tech-Produkt, sei es ein B2B-Dashboard, sei es eine Mobile-App, was immer du möchtest, kann man zu euch gehen. Ihr habt EntwicklerInnen, Produktdesigner, Produktmanager und ihr baut dann für die Tech-Produkte in verschiedensten Varianten, Größen, was auch immer. Das macht ihr aus Berlin aus und wie ich es jetzt, glaube ich, mitbekommen habe, auch sehr erfolgreich. Ihr habt, glaube ich, sehr, sehr gut positioniert. Ich kenne da viele Startups oder auch Firmen, die da eure Dienste in Anspruch nehmen. Seid ihr damit gestartet mit der Idee? Habt ihr euch einfach hingesetzt, hey, lass uns mal das machen. Wir haben das vorher in unseren Jobs gemacht. Wir haben hier irgendwie die Startups auf der einen Seite, die so einen Bedarf haben. Wir haben hier die Developer-Ressourcen auf der anderen Seite. Oder war das so ein organischer Prozess? Habt ihr mit was anderem gestartet? Wie war das? Erklärt das mal ein bisschen gerne. Ich glaube, das ist super interessant für die Zuhörerinnen, die vielleicht selber mal gründen wollen und das irgendwie zu verstehen, wie ihr da hingekommen seid.
Sehr gute Frage. Also wir haben das Ganze sehr, sehr problemdriven gesehen. Wir kamen eben alle aus diesem, sag ich mal, Hypergrowth-Umfeld und uns ist halt wirklich klar geworden, dass eigentlich in sehr vielen Fällen, die wir gesehen haben, das Tech-Produkt ab dem Zeitpunkt, wo eben der Product-Market-Fit eintritt, zum riesen Bottleneck wird, weil eben initial halt nicht so richtig darauf geachtet wird, sondern einfach irgendwie irgendwas aufeinander gebaut wird und dieser Turm fällt dann ein, wenn halt extreme Traction und sehr viel Growth eben auf das Produkt kommt. Da haben wir dann gesagt, eigentlich muss es dafür einen besseren Weg geben, das zu machen, sowohl für jetzt eine quasi einen Venture-Builder in dem Sinne irgendwie, wo man eigentlich schon weiß, wir haben irgendwie existierende Nutzerbase, die dann darauf gefunnelt wird, oder auch für ein Startup. Und das war so ein bisschen unser Problemspace, den wir uns angeschaut haben. Unsere erste Lösung, die wir quasi dafür gedacht haben, war eben so eine No-Code-Plattform, wo man eben viele von diesen infrastrukturellen Problemen quasi out of the box löst und eben so Workflows eben bauen kann. Die werden dann quasi in eine API Endpoints umgewandelt, die dann eben automatisch mitskalieren, sodass man zumindest von der infrastrukturellen Seite dieses Skalierungsproblem direkt lösen kann. Damit haben wir tatsächlich auch angefangen, erste Kunden zu akquirieren. Haben dann schon so, ich glaube, zwei oder drei größere B2B-Kunden dafür gefunden. Sind dann aber sehr schnell an den Punkt gekommen, dass wir wirklich gemerkt haben, das Sentiment bei den Partnern war dann wirklich, bringt gerne euer Produkt mit, aber baut das bitte auch noch für uns. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo wir dann gemerkt haben, so, okay, vielleicht kann es sogar noch, sag ich mal, weitergehen, dass wir eben nicht nur quasi uns selber so eine Art internes Produkt aufbauen, dieses Skalierungsproblem zu lösen, sondern dass wir eben auch noch in diesen Service mit einsteigen. Das hat eben extrem gut funktioniert und wurde sehr geschätzt, vor allem eben auch in der Planungsphase noch quasi vor der eigentlichen Entwicklung, dass man eben die richtigen Fragen stellt, woran müssen wir langfristig denken, dass man da diesen Prozess ein bisschen unterstützt. Genau, das war wirklich dann der Punkt, wo wir eigentlich gesagt haben, so, hey, eigentlich macht es auch voll Sinn, das über diesen Service-Engel zu machen. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, zu connecten, das war halt für uns halt auch eine sehr, sehr quasi pivotal Entscheidung, weil wenn man halt so ein B2B-SaaS-Produkt baut, in dem Sinne, dann hat man natürlich sehr, sehr hohe Upfront-Kosten. Und zu dem Zeitpunkt waren wir teilweise sogar noch part-time quasi an Sonic am Arbeiten und hatten halt relativ früh schon festgelegt, dass wir eigentlich kein externes Funding aufnehmen wollen für das Projekt. Dann war natürlich so ein Service-Revenue-Stream für uns auch extremst relevant, damit wir eben auch mehr Kapazität in das Projekt investieren konnten. Und so hat sich das dann alles zusammengesetzt.
Aus der Sicht von so einem Investor ist natürlich jetzt spannend auch für mich. Warum hast du dich oder hattet ihr euch damals schon davor entgegen entschieden, zu fundraisen, weil wenn ich höre B2B SaaS und das war sozusagen euer initiales Produkt, das klingt für mich so, als wenn das ein, eigentlich ein klarer Venture Case ist, aber ihr scheint da ja sehr klar gewesen zu sein, dass es eigentlich nichts ist.
Genau, also ich glaube, das hatte verschiedene Gründe. Ich glaube, einer der Gründe war natürlich auch, dass wir aus der, sag ich mal, Gorillas Erfahrung quasi aus dem genau anderen Extrem eben kamen und halt gesehen haben, es war extremst viel Geld da, was man verwenden konnte. Man hatte nicht mehr so diese unternehmerische Scarcity, dass man irgendwie auch kreativ diese Probleme lösen, sodass wir da auch ein bisschen diese negativen Erfahrungen von quasi zu viel Geld eigentlich schon mitgenommen hatten in der Phase und haben halt gesehen, dass wir vor allem uns gesagt haben, so, hey, wir wollen eigentlich wirklich ein sehr, sehr nachhaltiges Unternehmen aufbauen, wo Leute sehr, sehr lange bleiben, wo Leute wirklich Spaß haben in ihrer Arbeit. Und das war quasi so das Fundament eigentlich. Quasi on top kam dann, okay, welche quasi Business Model pursuen wir jetzt eigentlich? Das war, glaube ich, eine Sache, wo wir uns halt sehr, sehr einig waren, dass wir zum Beispiel unsere Werte eben auch quasi sehr, sehr stark embracen wollten in der Company. Und da ist es natürlich deutlich einfacher, wenn man eben nicht noch einen zusätzlichen Stakeholder hat, dem man, sag ich mal, Rechenschaft schuldig ist, neben den Kunden, für die man quasi Produkte baut, dann eben noch Investoren zu haben. Aus unserer Perspektive jetzt so in Retrospective war das was mit Sicherheit auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil diesen Pivot zum Service-Business zum Beispiel wäre natürlich jetzt mit Investoren verständlicherweise deutlich schwieriger geworden. Und ich glaube, diese Flexibilität initial zu haben, auch in einen ganz anderen Bereich gehen zu können, ist natürlich extrem wertvoll, ja, um quasi dieses initiale Problem, was wir als Problemspace definiert haben, wirklich auch zu solven für die Kunden. Genau.
Ja. Ich gehe mal davon aus, ein Investor euch wahrscheinlich davon überzeugt hätte, irgendwie bei dem SaaS-Gedanken zu bleiben. Ja, ich fand es einfach nur spannend, weil ich das, als ich kannte die Story nicht zu 100% und hatte sie davor so ein bisschen von Till gehört und von ein paar anderen Leuten. Also ich wusste sozusagen nicht, dass ihr zuerst ein SaaS-Produkt in Anführungszeichen wart. Aber mega, mega spannend. Ich glaube, es sind auch einige Learnings. Ich glaube, wir in unserer Bubble vergessen auch oft, ich glaube, ein Großteil aller Firmen, die jedes Jahr auf der Welt gegründet werden, sind nicht Venture-backed. Und ich glaube auch, viele erfolgreiche Firmen sind nicht Venture-backed. Also ich glaube, die Korrelation ist da am Ende gar nicht so unglaublich hoch.
Du hattest das gerade angesprochen, Victor, mit dem, ne, aus der Investor-Perspektive. Vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die so ein bisschen neuer dabei sind. Wieso ist das denn für dich als Investor, Victor, nicht so spannend, in so ein Service-Business zu investieren? Warum macht das nicht so richtig Sinn?
Ich glaube, es sind die zwei einfachsten Punkte sind einfach, dass Service halt vor allem mit Overhead skaliert. Sicher, du kannst Prozesse optimieren. Lukas, du wirst es wissen, ihr werdet ja auch immer besser, reibungslose Prozesse etc. pp. Man wird auch besser im Hiring. Das Problem ist da aber sozusagen, dass du, um zu wachsen, eigentlich fast immer mehr Kapital brauchst, um mehr Overhead sozusagen abzudecken. Und dann ist das zweite auch Margen. Service-Business, wie gesagt, du skalierst halt mit Overheads und dementsprechend steigen auch mit jedem neuen Kunden beispielsweise auch deine Kosten und ist dann dementsprechend nicht ein Business, das Margen abwirft wie bei einem SaaS-Business, wo du 80-90% hast, weil du baust einmal die Software, die iterierst du natürlich auch ein bisschen, aber ich sag mal, der Grundbaustein, den kannst du sozusagen immer wieder weiterspinnen. Und wenn überhaupt, baust du darauf noch andere Produkte, wo du noch mehr Geld sozusagen mitverdienen kannst. Und ich glaube, das sind so die zwei Hauptgründe.
Danke, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Okay, alles gut, ich glaube, das ist eine relevante Frage. Wann war denn so, also das ist jetzt auch, also mein Background, ich hatte auch mal eine Firma, auch gebootstrapped. Wann war so für dich der Punkt, Lukas, wo du so warst, boah, okay, davon kann ich leben? Wie lange hat das gedauert von Gründung bis hin zu, du hast dir sozusagen auf deinem Konto ein Gehalt, wovon du leben kannst und wo du sagen kannst, okay, das macht Sinn?
Ja, genau, man muss dazu sagen, was bei uns halt extremst, sag ich mal, gut gelaufen ist halt diese Übergangsphase. Also wir haben ein recht großes Gründerteam von 5 Leuten und da war ich quasi die erste Person, quasi direkt nach der Abgabe meiner Bachelorarbeit quasi, die dann fulltime angefangen hat, sich darum zu kümmern. Dadurch, dass die anderen eben noch über Part-Time- oder Freelance-Jobs eine Coverage hatten, war es natürlich für uns ein sehr, sehr, sag ich mal, smoother Prozess, das so ein bisschen staffelweise einzuführen. Und das war natürlich sehr, sehr cool, weil wir sind dann halt relativ schnell an den Punkt gekommen, dass wir die ersten quasi B2B-Verträge für das SaaS-Tool abgeschlossen hatten. Das ist auch so eins der, sag ich mal, Learnings, die die ich noch ganz interessant fand in der Journey, dass natürlich quasi so Cash-Cycles für Bootstrap versus Venture-Funded Unternehmen ganz andere Relevanz haben. Sodass wir halt dann oft auch gesagt haben, dass wir zum Beispiel so Upfront-Fees oder Implementations-Fees, die halt einem, sag ich mal, Venture-Backed-Startup jetzt nicht so unbedingt wehtun, weil das Geld zu größtenteils eh schon da ist. Und wir natürlich extremst effizient damit umgehen mussten, um eben genau das zu erreichen, Victor, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir quasi nach und nach in diese Fulltime-Position auch reinwachsen konnten. Genau. Also ich glaube, um die Frage quasi point zu beantworten, ich glaube, es waren so ungefähr 5-6 Monate, bis dann quasi das Team an Bord war und wir irgendwie alle zumindest teilweise davon leben konnten. Genau.
Spannend. Gestartet als B2B-SaaS-Produkt, während man das gebaut hat und mit den ersten Kunden in Kontakt war, gemerkt, hey, die wollen eigentlich Customization, die wollen, dass wir denen was bauen. Daraus gemerkt, da kommt so ein Pull, ne? Die wollen unsere Tech-Dienstleistung, weil das könnt ihr gut. Das dann gepivotet zu einem Produktstudio und gesagt, wir bauen individuelle Softwarelösungen. Das heißt so ein bisschen die Frage auch zu den ersten Kundenbeziehungen, Product-Market-Fit, die wir eigentlich stellen wollten, hast du damit ja eigentlich schon indirekt beantwortet. Ihr habt jetzt nicht eine Webseite aufgestellt, gesagt, wir sind Sonic, wer braucht eine App, wer braucht eine Web-App, sondern ihr hattet schon die Kundenbeziehung. Hat sich denn trotzdem im Laufe der Zeit eure Dienstleistung oder euer Angebot noch ein bisschen verändert über die Monate, über die Zeit, über den Zeitraum? Und wenn ja, wie? Also habt ihr das spitzer gemacht, gesagt, wir gehen nur auf Enterprises im deutschen Mittelstand oder nur auf German VC-backed Founder? Also habt ihr da nochmal eine Fokussierung, Spezialisierung gehabt?
Möglicherweise eher das Gegenteil. Also wir hatten halt vor allem sehr, sehr stark damit angefangen, diesen Startup-Case zu nehmen, einfach eben aufgrund der Cash-Cycles und auch Sales-Zyklen. Weil wenn man jetzt ganz am Anfang angefangen hätte, das irgendwie an Enterprises zu verkaufen, hätte man wahrscheinlich erstmal 6 Monate warten können, bis dann wirklich alles sealed ist. Das heißt, das war extremst relevant für uns, eben schnell und quasi auch teilweise ohne, sag ich mal, riesen Vertragswerk an erste Kunden zu kommen. Was dann bei uns extremst wichtig war, ich glaube, in den ersten Monaten auf jeden Fall, vielleicht sogar so ein halbes Jahr, war ich halt extremst regelmäßig bei unseren Partnern. Also die dann das Produkt benutzt haben, die dann darauf geschaut haben. Und ich glaube, diese Kundennähe ist halt extremst wertvoll, weil man eben direkt eben diese Learnings macht, um eben zu sehen, okay, also die kommen nicht so richtig damit parat, aber die sehen schon den Value von dem Output, der dann damit produziert wird. Das war halt extrem wichtig für uns, dass wir eben auch diese richtigen Schlussfolgerungen ziehen konnten. Und um eben nicht zu sagen, okay, wir bauen das jetzt einfach noch weiter, weil irgendwie es fehlen noch 4 Features. Und wenn wir die dann haben, dann wird es mit Sicherheit funktionieren. Sondern, dass man eben auch ehrlich zu sich selbst ist und sich da quasi kein Luftschloss baut, sondern wirklich schaut, okay, realistisch gesprochen, macht das so Sinn? Und wenn nicht, welche andere Lösung würde das Problem halt wirklich holistisch lösen? Genau.
Ich hatte sonst noch eine Frage. Du hattest vorhin erwähnt, ihr seid zu 5 im Gründerteam. Wieso 5? Das hört sich ja jetzt erstmal im ersten Augenblick nach vielen an. Ist das nicht schon fast zu viel, wenn man da so viele Meinungen drin hat? Wie hat sich das entwickelt? Habt ihr da verschiedene Skills einfach mit reingebracht? War das eine Freundschaft vorher? Und dann auch zweitens, wie habt ihr das initiale Team zusammengestellt? Habt ihr da Leute aus dem Ausland geheiert, irgendwie, die günstiger sind? Ich weiß, in Indien oder irgendwo in Nordafrika, wie habt ihr das gemacht?
Meine 4 Co-Founder hatten vorher Mappify zusammen gegründet. Genau, das heißt, die kannten sich schon sehr, sehr lange, haben auch quasi schon dann ein Venture-Backed Startup zusammen gegründet und wollten auf jeden Fall wieder was quasi zusammen machen. Dadurch, dass ich mit Magnus und Patrick bei Gorillas halt sehr viele Touchpoints hatte und wir uns sehr gut verstanden haben, bin ich da so quasi als zusätzliche Person noch reingerutscht. Genau, das war so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Was da halt ist, sehr, sehr interessant ist und wo wir auch noch sehr viel Learnings machen, wie wir das besser auch aufsetzen können, ist eben genau, was du angesprochen hast, Entscheidungsfindung, Prozess und dass man eben sehr, sehr stark Ownership definiert für bestimmte Themen, damit man eben nicht immer im gesamten Plenum quasi Entscheidungen trifft, sondern sagt, hey, Person A ist für die Finanzthemen zuständig und die gesamte quasi Responsibility für diese Themen liegt bei der Person. Damit man eben auch diese quasi schnellen Entscheidungsfindungen, die es ja in so einem, sag ich mal, Early Stage um Unternehmertum braucht, auch genau möglich sind.
Hast du da Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie Co-Founder finden, jetzt nicht nur im Bekanntenkreis, wenn man sich vorher von der Arbeit kennt, das ist ja so das Naheliegendste, man hat sich vorher zusammengefunden, ich meine, Victor und ich haben auch zusammengearbeitet und im Studium kennengelernt, das ist so das mit Natürlichste, man hat eine Freundschaft, merkt dann, hey, wir haben dieselben Interessen, lass uns doch mal eine Webseite bauen oder lass uns doch mal irgendwie was, einen Podcast starten, ne? Deswegen sitzen wir jetzt hier. Wie war das, wie hast du da Ideen oder Tipps?
Ich glaube, zwei Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Ich glaube, persönlicher Umgang miteinander, dass man sich ja ineinander quasi zumindest mag und gut miteinander auskommt, ist halt extrem wichtig. Weil ich glaube, das ist halt so das Fundament für alles. Also ich glaube, wenn das halt nicht gegeben ist, dann kann es eben extrem schnell sein, dass Sachen, die im Unternehmen aufkommen werden, es wird immer Phasen geben, wo es mal nicht so gut läuft, dass es eben dann extreme Reibungen gibt, wo man ja diese gemeinsamen Nenner eben nicht hat. Und ich glaube, das kann dann extrem schnell zu so Co-Founder-Split-Ups führen, wenn man das sehr schnell macht. Und der zweite Punkt ist halt, dass man versteht, wie die Person unter Stress funktioniert. Ich glaube, das war vor allem bei Gorillas eben extremst offensichtlich quasi die ganze Zeit, wie die Personen funktionieren, was den Personen hilft. Und ich glaube, da merkt man sehr, sehr schnell eben Synergien, wenn zum Beispiel eine Person sehr, 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 sag ich mal, schwarzmalerisch ist und die andere Person eher sehr optimistisch, dann ist es eben sehr, sehr gesund, das irgendwie zusammenzuführen, um eben diese Balance zu schaffen. Und das wäre jetzt so ein anderer Aspekt, auf den ich noch achten wollte. Sonst relativ, sag ich mal, gesprochen würde ich einfach mal alle Leute, von denen man selber denkt, hey, mit denen komme ich gut zurecht und sind super smart, fragen, wer so die netteste und smarteste Person ist, die sie wiederum kennen und vielleicht dann mal nach dem Intro fragen. Genau, weil man ja schon oftmals so einen Common Denominator hat im Freundeskreis. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr powerful Methode, um zumindest eine Auswahl zu bekommen an Leuten, die in Frage kommen würden.
Ich glaube, das ergibt sich ja auch irgendwann ziemlich natürlich. Also du hattest gerade gesagt, dass ihr sozusagen im Plenum oft noch so Sachen habt, wo man, ich will jetzt nicht sagen, Ressourcen noch nicht vielleicht so zu 100% geklärt hat. Aber ich glaube, es ist dann auch oft so, wenn du deine Co-Founder hast, gerade wenn es zu viele sind, dass man sich gemeinsam dann irgendwo hin entwickelt, dass jeder sozusagen seine Fachbereiche hat. Und dann macht irgendwie macht der eine eine bestimmte Kundengruppe und der andere macht andere Kunden. Ich glaube, das ist ein relativ natürlicher Gang. Ich hätte mir tatsächlich noch eine Sache aufgeschrieben, jetzt gar nicht mehr so in der Konzeption sozusagen, was euer Geschäft oder dein Business angeht, sondern schon so ein bisschen Schritt weiter, so in Richtung Kundenbeziehung. Und zwar hatte ich, glaube ich, mal mit einem Ohr mitgehört, dass ihr da, glaube ich, auch einen cleveren Ansatz habt, was sozusagen, wie wir es jetzt mal so Netzwerkeffekte nennen. Also, dass ihr sozusagen auch nah an VCs dran seid oder sozusagen Acceleratoren, also irgendwie Ressourcen, wo ihr, weiß ich nicht, eine Beziehung führt und die bringt euch 5 oder 10 Neukunden jedes Jahr. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Genau, also ich hatte eben initial schon gesagt, dass sehr viel über Netzwerk kam, vor allem so die ersten Partnerbeziehungen. Und das ist natürlich für uns jetzt in dem Startup-Ökosystem halt sehr, sehr relevant. Und genau wie du angesprochen hast, gibt es da eben auch so, sag ich mal, Multiplikatoren, wo wir uns da eben auch drauf fokussieren. Und wir haben jetzt keine, sag ich mal, formellen Partnerschaften mit zum Beispiel VCs, aber es macht natürlich für uns sehr, sehr viel Sinn, da eben auch einen, sag ich mal, Fuß in der Tür zu haben, um einfach zu verstehen, okay, was sind da gerade Themen, die sich anschauen, welche Investments werden da in der Zukunft gemacht, um einfach eben auch zu verstehen, wie können wir da auch Value stiften. Weil oftmals ist es natürlich auch so, dass wir mit einem bestimmten Engel über diese Produkterfahrung auf Themen schauen, wo dann eben auch quasi ein Mutual Benefit entsteht, wo dann, wie es hieß, eben sagen, okay, super spannender Insight, und wir von der anderen Seite eben sagen, okay, cool, da haben wir jetzt irgendwie 4 Unternehmen, mit denen wir mal sprechen könnten, um eventuell eine Zusammenarbeit zu finden, genau.
Till, würde ich direkt wieder zu dir rüberhändigen.
Gerne, klar, ich hab 1000 Fragen, wir können auch stundenlang weitergeben, aber es ist hier Freitagmorgen um 8, deswegen leider nicht unbegrenzt Zeit. Super spannend, wir haben verstanden, woher kamt, wie ihr euer Angebot rumgezimmert habt, gebaut habt, anders gestartet, pivot, dadurch Kundenbeziehungen aufgebaut, das Angebot auch nochmal angepasst auf die Kundengruppen, euer bestehendes Startup-VC-Netzwerk, vor allem, glaube ich, in Berlin, von euren Gründern vor allem auch genutzt, seit zu 5. Da gibt es manchmal noch so ein bisschen Kommunikation, Abstimmungsschwierigkeiten, was, glaube ich, völlig normal ist, auch in jungen Firmen. Wir hatten noch eine Frage von vorhin offen, was ich immer super spannend finde, gerade auch bei mir in Bezug, selber gerade eine Firma gründen, habe jetzt die ersten Freelancer eingestellt. Das heißt, ich habe jetzt langsam so Personalverantwortung, auch wenn es noch keine Fulltime-Hire sind, ne? Trotzdem muss ich mich um die kümmern. Wo kriegt ihr wo habt ihr euer Team gefunden? Wo habt ihr die ersten Hires herbekommen? Was hast du da so für Learnings?
Also war das bei uns sehr, 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 sehr zufällig alles. Wir hatten einen LinkedIn-Post gemacht, daraufhin hat sich dann Johann gemeldet, der quasi erster Ingenieur bei uns war oder ist. Vielleicht nochmal kurzer Schwenker zu der Frage, die du eben auch gestellt hattest. Wir haben uns halt sehr bewusst dazu entschieden, quasi Fulltime-Personen in Deutschland anzustellen. Konträr zu, sag ich mal, der durchschnittlichen Agentur, sehen wir aber als extremst großes Qualitätsmerkmal, um eben auch dieses Knowledge wirklich mitbringen zu können. Zum Beispiel Johann war jetzt vorher Lead-Entwickler bei einer anderen Startup. Da kommt man natürlich extrem viel Knowledge schon mit, was dann eben auch den Partnern zugutekommt. Und was da so ein bisschen auszuholen, ich glaube, was mir persönlich extrem wichtig ist innerhalb der Firma, ist halt die Kultur. Ich beschreibe es immer so ein bisschen so, dass man eben nicht das Gefühl haben sollte, dass es so Grüppchenbildung gibt. Man kennt es vielleicht aus dem Fußball, wenn man so wählt, dann dürfte es eigentlich in der Firma im besten Fall nicht sein, dass es so, immer die ersten drei Leute als erstes gewählt werden, sondern dass man halt sich immer überlegt, okay, wen wähle ich jetzt als nächstes? Eigentlich sind die Leute alle sehr, sehr gut und ich komme mit allen super klar. Und das war so ein bisschen unsere Benchmark, an die wir gedacht haben. Das war so eine Sache. Und was anderes, was auch extrem wichtig ist, ist eben so diese Selbstständigkeit und dieser unternehmerisches Denken quasi. Dadurch, dass wir eben diese Projektorientierung haben, ist es natürlich so, dass teilweise man eben schon relativ isoliert auf diesen Projekten arbeitet. Dann ist es natürlich extrem wertvoll auch für die Partner, wenn die Leute wirklich mitdenken im Unternehmen. Und nicht nur eben sagen so, hey, ich habe jetzt hier irgendwie eine Entwicklungsaufgabe bekommen und die wird jetzt auch umgesetzt, sondern dass man eben auch da aktiv mitdenkt und das auch challenged, dieser technischen Perspektive und sagt, macht das überhaupt jetzt schon Sinn? Wollen wir das nicht irgendwie postponen, irgendwie noch 2 Monate, weil es dann irgendwie einfacher ist zu implementieren? Dass man eben diesen Austausch eben pflegt. Und ich glaube, deswegen ist es auch noch besonders wichtig, dass es eben nicht so eine Execution-Machine ist, sondern wirklich halt ein Partner auf Augenhöhe, der eben deine besten Interessen im Blick hat. Und eben auch darauf hinarbeitet mit dir, genau.
Ja, und zwar hattest du eben gerade gesagt, dass ihr sozusagen auf Qualität setzt und sozusagen nicht eure ganze Workforce irgendwie outgesourced habt. Ich glaube, das ist ja sonst oft so der Skalierungsfaktor, den viele Agenturen nutzen. Ich finde das eigentlich ziemlich einen coolen Ansatz. Und da habe ich sozusagen direkt sozusagen eine Frage, was sozusagen Talent Drain angeht. Also ihr baut die Leute ja auch auf und so weiter und so fort. Und irgendwann ist er beim Kunden, macht einen mega guten Job und der Kunde sagt, okay, ich brauche hier einen neuen Product Manager, ich mache dem direkt ein Angebot. Wie geht ihr damit um? Ist das was ihr willkommen heißt, wo ihr sagt, hey, das ist einfach Part von der Journey? Dann habt ihr eigentlich den perfekten Job gemacht, wenn der Kunde sagt, okay, ich will diese Person einfach Vollzeit einstellen.
Also ich glaube, das Desire muss da sein, sonst haben wir keinen guten Job gemacht. Nichtsdestotrotz haben wir mit allen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, halt eine sehr, sehr, sag ich mal, gute Beziehung. Aktuell ist es halt noch nie vorgekommen, dass jetzt quasi versucht wurde, Leute abzuwerben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die good practice, dass man zumindest dann sehr, sehr proaktiv darüber spricht. Was mir persönlich halt sehr wichtig ist, ist halt, genau wie du sagst, wir haben eben einen sehr, sehr, sag ich mal, starken Compound über diese Zeit. Ich glaube, man kann es sehr gut vergleichen mit so einer Beratungs-Journey, dass man eben initial extremst viel lernt und dann hinten raus halt viel, viel, sag ich mal, more confident ist und das besser anwenden kann in diesen Gesprächen und eben auch mehr Client-Exposure dann bekommen kann. Deswegen ist es für uns natürlich auch extrem wichtig, dieses Learning-Umfeld zu schaffen, damit eben alle Leute sich auch weiterentwickeln können und auch eben diese Partner-Exposure bekommen, um eben dann aufzusteigen, quasi sowohl personal als auch professional und sich da eben auch weiterzuentwickeln auf dieser People-Stakeholder-Management-Seite, weil das für uns natürlich auch extrem crucial ist, wenn man jetzt an Skalieren denkt, dass nicht immer noch quasi eine, in Anführungszeichen, Stakeholder-Management-Person in dem Projekt sein muss, sondern dass im besten Fall der Entwickler oder die Entwicklerin eben auch bis zu einem gewissen Teil diese Verantwortung übernehmen kann. Was wir jetzt auch schon initial gesehen haben, dass es extremst gewertschätzt wird, weil dann eben nicht diese Separation of Concerns entsteht, dass man sagt, okay, der oder die Produktmanagerin sagt dann, ja gut, das muss ich nochmal irgendjemand anders fragen. Und dann dauert das halt alles sehr lange, sondern dass im besten Fall eigentlich die Person, die das Wissen hat, schon mit im Raum sitzt und eben diese Kommunikation direkt führt.
Ja. Das ist ja, glaube ich, auch sonst, also Till kann da, glaube ich, auch schon nach 2 Wochen Freelancer ein Lied von singen, dass man die immer gut Projektmanagen muss. Lacht er. Das ist sicherlich eine Story für jemand anders. ich würde sozusagen direkt wieder reinspringen, Till, tut mir leid. Und zwar die nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte und die dann vielleicht auch spannend ist, ich mich gefragt habe, ist, wo wollt ihr damit hin? Also ich denke natürlich dann immer so in Vision, was ist die Vision? Ist Sonic irgendwie irgendwann das, keine Ahnung, Jung von Matt für Product Development und ihr habt für 80% aller deutschen Venture-backed Startups irgendwie das Produkt gebaut oder wo möchtet ihr, wo geht die Reise hin?
Gute Frage. Ein Punkt, wo wir halt wieder, um auch wieder zurückzukommen, was uns halt sehr, sehr in die Karten spielt, ist eben dieser quasi Bootstrap-Approach. Das heißt, wir haben halt quasi einen längeren Time Horizon, mit dem wir quasi als Unternehmen planen können und wo wir als Unternehmen eben reinwachsen können. Das heißt, wir hatten eben initial diese Phase, dass wir sagen, wir sind eigentlich fully service-focused und wollen einfach da extrem gut drin werden und uns auch diese Marke aufbauen, weil aus meiner Perspektive, wenn ich auf das Business schaue, was wir jetzt quasi haben, sind halt die Leute, die wir haben, die Projekte quasi executen und die Marke, die wir uns durch die Qualität aufbauen, eigentlich so die most valuable Assets, die wir uns als Unternehmen aufbauen. Und das ist halt wirklich der Key-Focus für die aktuelle Phase. Jetzt haben wir allerdings schon angefangen, auch eigene Produkte quasi zu bauen. Ist, glaube ich, vor Außenstehend so ein bisschen ein No-Brainer, dass man eben sagt, okay, wir bauen immer für andere Leute Produkte, warum bauen die nicht auch selber Produkte? Das ist jetzt so ein bisschen der nächste Step in der Evolution. Und ich glaube, so visionsartig sehen wir uns halt eigentlich schon so als Konglomerat, weil es gibt eben verschiedenste Produkt- oder auch Services, die wir halt in unserem täglichen Alltag so oft sehen und oder Probleme, die wir sehen, dass es natürlich extrem spannend sein kann. Und oftmals gibt es natürlich auch super krasse Synergieeffekte, weil wir zum Beispiel ja auch, um unsere Arbeit in dem quasi Service-Business gut zu machen, sprechen wir eben mit extrem vielen Leuten im Startup, in der Startup-Welt oder in der Corporate-Welt. Und zum Beispiel diese ganzen Startup-Kontakte könnte man natürlich auch extrem gut für, so, sag ich mal, in der VC-Perspektive leveragen, weil man eh diese Connections und Relationships aufbaut. Das heißt, da sind extrem viele Synergien, die zusammenspielen. Deswegen sind wir da, was so dieses super tight Vision angeht, noch gar nicht so festgelegt, sondern iterieren uns einfach so ein bisschen darauf los und sind jetzt so ein bisschen in der, sag ich mal, zweiten Stage angekommen, wo wir auch natürlich nicht großen Fokus, aber quasi neben dem Service-Business noch eigene Produkte eben starten, genau.
Gib mal ein Beispiel bitte, wenn du kannst.
Ein Produkt, was jetzt schon relativ weit fortgeschritten ist, ist quasi ein Datenbank-Interface, ist quasi ein Entwickler-Tool, was im Endeffekt zu einer Datenbank connected und so eine sehr Spreadsheet-like Experience bietet. Benutzen wir jetzt intern schon eine ganze Weile und erleichtert einfach die Prozesse im Debugging von Web-Applications extremst, vor allem für Frontend-Entwickler, weil man eben nicht mehr die ganze Zeit SQL-Abfragen schreiben muss, zum Beispiel, um eben zu sehen, okay, wurde jetzt ein bestimmtes Attribut in der Datenbank angelegt, sondern man hat dann so ein Excel-Interface in Anführungszeichen, kann danach Sachen suchen, kann danach Sachen filtern und hat eben einfach eine bessere User-Experience. Und das ist halt so ein Thema, was wir jetzt generell so als Industry-Trend wahrgenommen haben, dass diese Developer-Experience extremst in den Vordergrund gerät, dass alle, sag ich mal, Entwickler-Tools, zum Beispiel AWS ist, glaube ich, ein extrem gutes Beispiel, wo die Usage jetzt so ein bisschen abnimmt, zumindest die Direct-Usage, weil das Interface halt unusable ist. Und dann kommt da halt zum Beispiel ein Versal, was wahrscheinlich auch auf AWS deployed, aber halt ein sehr gutes und sehr usable Interface hat, was eben extrem viel Zeit spart in der Konfiguration auf Entwicklerseite. Und so sehen wir das Ganze auch für die Datenbank.
Cool. Sorry, Victor, ich hatte dich immer unterbrochen.
Ich hatte ehrlich gesagt eine ähnliche Frage gestellt, und zwar als du von diesen Produkten gesprochen hattest, Lukas, ob ihr so in Richtung Venture-Studio wollt. Das war das, was ich mich gefragt hatte. Weil wenn ihr die Produkte eh baut, dachte ich mir, okay, dann setzt ihr halt noch irgendeinen Business-Guy rein und guckt, wo die Reise hingeht. Aber es klingt so, als wenn es eher so Produkte sind, die ihr sozusagen für euch selbst baut, ne? Um eure Workflows irgendwie so ein bisschen zu verbessern, wenn ich das richtig verstehe. Ne?
Genau. Ich glaube, das Problem, was wir jetzt aktuell noch haben an diesem oder hätten bei dem Venture Studio Model, ist halt, dass wir vor allem auf den Projekten, die wir jetzt aktuell haben, immer ein sehr, sehr krasses Knowledge Sharing haben zwischen der Industrie-Experience von der Partnerseite und von der Produkt-Experience von unserer Seite. Das ist eigentlich immer so quasi die, in Anführungszeichen, Perfect Combo, wenn eben extrem viel Wissen mitgebracht wird über den Markt, über die Kunden, was wir als quasi externer Dienstleister eben gar nicht haben könnten. Und wir eben sehr viel methodisches Wissen mitbringen, quasi generelles Wissen, okay, wie baut man das jetzt, wie strukturiert man das jetzt? Und ich glaube, diese Kombination ist eben sehr, sehr powerful. Das heißt, in dem Case wäre es natürlich sehr, sehr wichtig, dann jemanden zu haben als Business Guy oder whatever, um eben der auch sehr viel Market Insight mitbringt, den wir dann exploiten könnten. Aber generell natürlich eine interessante Idee, genau.
Ich würde langsam zum Ende kommen. Wir haben noch eine letzte Frage, bevor wir das Outro machen, zum Thema, du warst bei Gorillas im absoluten Corona-Funding-Hype. Letzten anderthalb, zwei Jahren haben wir alle mitbekommen, globale Recession, der Hype ist vorbei, Entlassungen, die ganzen Big Tech, jedes Startup, ganz viele Insolvenzen, Budgets werden gekürzt. Merkt ihr das auch? Oder seid ihr mit eurer, sage ich mal, Positionierung in einem höheren Preissegment und den Kundengruppen, die ihr habt, seid ihr da eher so ein bisschen preiselastisch?
Ja, gute Frage. Bei uns ist es tatsächlich weniger angekommen, zumindest bisher, also toi. Vor allem, also die Hypothese, die ich darum habe, ist halt, dass wir oftmals halt wirklich am absoluten Core vom Business arbeiten, halt mit den internen Teams eben diese Produkte aufbauen, die dann im Endeffekt auch quasi an Kunden vermarktet werden und quasi, sag ich mal, so das täglich Brot sind für deren Business, sodass es mit Sicherheit nicht so viel Sinn macht, quasi dort anzufangen zu sparen. Ich glaube, das ist eine Sache, die uns zugutekommt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass wir halt sehr recht wählerisch sind, was die Projekte angeht, die wir annehmen. Weil ich hatte eben schon gesagt, vor allem die Leute, die bei uns arbeiten, sind ein riesen Asset und machen auch einen super, super Job. Und deswegen ist es natürlich für uns auch sehr relevant, halt Projekte zu finden, die thematisch relevant sind und auch von der quasi People-Ebene sehr gut passen. Das heißt, wir sehen das Ganze fast schon so ein bisschen wie so ein Hiring-Prozess, dass wir auch so eine Art, sag ich mal, Vibe-Checks mal machen und irgendwie mit den Leuten auch mal uns in Person treffen wollen, um zu verstehen, okay, wie ticken die Leute eigentlich? Weil es teilweise ja schon so ist, dass wir dann bis zu, sag ich mal, 6 bis 8 Monaten mit den Personen sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten und wirklich deren Team joinen, in Anführungszeichen. Und das muss natürlich auch entsprechend irgendwie abgeklärt werden, sodass man das zum Glück jetzt am quasi Bottom-Funnel noch nicht so signifikant merkt.
Schön, das ist mega, mega gute News, freut mich sehr zu hören. Wir kommen langsam zum Ende. Wir haben noch 2 kleine, kurze Outro-Fragen für dich. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das waren super spannende Insights für alle angehenden GründerInnen, für alle unsere ZuhörerInnen. Gerade, ich finde es am spannendsten, der Pivot, haben wir auch noch nicht ganz so klar bewusst. Ne? Du startest mit einer Idee, klassisch SaaS, Tech-Produkt und landest dann am Ende jetzt anderthalb Jahre, ein Jahr später in einem Service-Business und baust Premium-Produkte für verschiedenste Firmen. Wir haben noch eine Frage und zwar für alle, die jetzt zugehört haben und sagen, ja, finde ich super spannend, ich würde gerne mit euch mal sprechen, ich habe da eine Idee, ich bin bei einem Corporate und möchte gerne intern was bauen. Wie kann man dich erreichen und wer kann sich bei dir melden?
Genau, so erreichen kann man mich entweder bei LinkedIn oder unter lucas@sonic.tech via E-Mail. Und genau, ich glaube, die Beschreibung, die du gerade gegeben hast, ist schon sehr gut. Was ich noch sagen kann, wir haben eben auch oftmals so Early-Partnerschaften, wo wir eben mit Discounted-Tagessatz vor allem sehr, sehr frühen Startups helfen, einfach so eine Art quasi Produkt- und Engineering-Experience zu machen, um halt so die ersten 3, 4 blöden Tech-Fehler zu avoiden. Das heißt, das ist auf jeden Fall noch eine Gruppe, die wir auch ansprechen, zumindest in dieser sehr, sehr early Phase, auf diese eher so eine Advisor-Basis. Und sonst ist es genau, wie du gesagt hast, also Gründer, Gründerinnen, die jetzt quasi ein Produkt planen oder schon dran sind, eins zu bauen und da ein bisschen Support brauchen. Oder eben, auch wie du schon gesagt hast, Corporates, die irgendwie Innovation-Projekte haben und dort eben anfangen, digitale Produkte zu bauen.
Cool, vielen, vielen, vielen Dank. Mit wem sollen wir als nächstes sprechen? Wen würdest du hier gerne im Podcast hören? Wen sollen wir mal anschreiben?
Ich glaube, es ist jetzt nicht so der riesen Surprise, weil du ihn ja auch kennst. Aber ich glaube, Tien wäre sicherlich ganz cool, mal auf den Podcast zu holen. Man hatte jetzt vor kurzem mit Click einen Exit gemacht und ich glaube auch eine sehr, sehr spannende Pivot-Story. Da könnte man sicherlich noch einige Nuggets ausholen bei ihm.
Lukas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe Grüße aus Berlin und freue mich, dich bald wiederzusehen.
Ganz, ganz lieben Dank, Lukas. Schöne Zeit in Kapstadt. Ciao, ciao.
Danke. Ciao.
Ciao.